Heute ist jeder, der auch nur über eine Änderung unseres Wahlsystems nachdenkt, quasi ein Reichsbürger und kann sich mit Pech enorme Probleme einhandeln. Aber wäre folgende Lösung nicht verlockend? Wir verzichten auf die Listenplätze und setzen nur noch auf Direktmandate. In der Schweiz zum Beispiel wird viel stärker auf direkte Wahl gesetzt und es gibt keine garantierten Plätze für leistungsschwache Lullis am Steuergoldtopf. Wenn der Wähler dann mehrheitlich eine non-binäre, transfeminine, 20-jährige Heterolesbe ohne Schulabschluss, Berufserfahrung und mit Problemen beim Lesen und Schreiben im Bundestag sehen möchte, dann sei es so. Aber irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, dass ein solches Ens viele Fürsprecher haben würde. Wer würde die Verantwortung für unser Land so jemanden in die Hände legen, wenn er sie es klar vor Augen hätte? Über unsere Listenplätze kommen Politiker in den Bundestag, die kaum Erststimmen bekommen. Und wäre es nicht schön, wenn wir nur Gewinner in der Führung unseres Landes hätten? Unsere Welt sähe komplett anders aus, wenn wir nur direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag hätten. Bei der Bundestagswahl 2025 wurden 276 Direktmandate vergeben. Wir haben zwar 299 Wahlkreise, aber durch das von der Ampel verabschiedete neue Wahlgesetz gingen 23 Wahlkreissieger leider leer aus. 210 Direktmandate wurden an CDU, CSU und AfD vergeben. Das wären ohne Brandmauer zusammen 76%, wenn es nur Direktmandate und keine Listenplätze gäbe. Und während 23 Gewinner ihrer Wahlkreise leer ausgegangen sind, kamen scharenweise linksgrüne Politiker mit verheerenden Ergebnissen in ihren Wahlkreisen in den Bundestag. Zum Beispiel prominente Namen wie Felix Banaschak, der aktuell noch ganz andere Probleme hat hier in Berlin, mit 6,9% im Wahlkreis und Katrin Göring-Eckardt mit sogar nur 3,1%. Sprich, Frau Göring-Eckardt hat weniger Wähler als so mancher Punkte in Flensburg. Ralf Stegner, auch er ohne Direktmandat, der blonde Adonis mit der angenehmen Stimme, wurde neulich im Bundestag gefragt, was denn die Regierung tun würde, wenn Amerika und Russland ohne deutsche Beteiligung einen Deal über Nord Stream 2 abschließen würden. Ein Regierungspolitiker bekommt von der Opposition eine in meinen Augen völlig sachliche Frage gestellt, in der ich auch keine große Provokation erkennen konnte, wie es in solchen Momenten schon einmal vorkommt, und der Schönling auf dem 30. Blick, Ralf Stegner, reagiert darauf mit Beleidigungen. Zitat, Sie haben nur Stroh im Kopf, Herabsetzungen und einem Geschwurbel, das zumindest ich nicht einmal im Ansatz verstanden habe. Er bemüht sich nicht mal mehr eine Antwort zu geben, sondern scheint schon allein die Frage als Majestätsbeleidigung zu empfinden. Er spricht davon, das Grundgesetz zu achten, indem er einen per Direktmandat gewählten Abgeordneten der AfD, der ihm eine Frage stellt, komplett missachtet. Der Fokus schreibt dann am nächsten Tag, SPD-Politiker Ralf Stegner reagierte schlagfertig auf eine Frage der AfD. Und als normaler Mensch fühlt man sich plötzlich in ein Paralleluniversum versetzt. Pöbeleien sind auf einmal schlagfertig, normale Fragen sind Hass und Hetze und selbst wer nur einen Dackel hat, gilt heute als rechtsextrem. Aber eine Opposition, die keine Fragen mehr stellen darf, eine Regierung, die keine Antworten mehr gibt und Medien, die das als schlagfertig feiern, was hat das noch mit Demokratie zu tun? Und apropos Medien. Angela Merkel bekommt im Europaparlament von Merkel-Mini-Mi Uschi von der Leyen einen Orden überreicht. Quasi das Bundesverdienstkreuz, nur auf europäischer Ebene. Eine große Anzahl von Abgeordneten verlässt aus Protest den Saal und ihre Stühle werden dann hektisch mit irgendwelchen Hiopais besetzt, die man irgendwo auf den Gängen des Parlaments aufgetrieben hat. Das Thema ist groß in den sozialen Medien. Es gibt eine Protestrede darüber im Parlament und in der Tagesschau. Kein einziges Wort, obwohl sie über diese Ordensverleihung berichtet haben. Und immer wieder tönt es, dass die sozialen Medien reguliert werden müssen, weil sie so viel irreführende Desinformation verbreiten würden. Aber was ist mit all den Informationen, die wir sonst niemals erfahren würden? Die sozialen und die alternativen Medien, wie auch der Kontrafunk, füllen diese Informationslücke, die Tagesschau und Co. täglich hinterlassen, indem sie uns einfach nie die ganze Geschichte erzählen. Nur mit dem Unterschied, dass die Tagesschau dazu per Medienstaatsvertrag verpflichtet ist. Sie ist verpflichtet, objektiv, überparteilich und journalistisch sorgfältig zu berichten. Nur deswegen hat sie einen Anspruch darauf, uns beliebig viel Geld abzupressen. Und die Tagesschau wird oft unterschätzt nach dem Motto, wer guckt die denn überhaupt noch? Aber das ist ein großer Irrtum. Die Tagesschau ist fast an jedem einzelnen Tag des Jahres die meistgesehene Sendung hierzulande. Und zwar sowohl in der Zielgruppe ab 3 Jahren als auch in der sogenannten jungen Zielgruppe 14 bis 49 Jahre. Die Tagesschau ist eine Macht. Und mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Tagesschau dieser Verantwortung gerecht wird. Ja, ich glaube nicht einmal, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden möchte. Aber ich habe noch ein anderes Gefühl. Und zwar, dass wir von einem Extrem ins andere gekippt sind. Rassismus ist eine schreckliche Sache. Aber wenn aus rassistischen oder ideologischen Gründen Menschen sterben müssen, muss das in einer gesunden Gesellschaft immer das gleiche Mitleid auslösen. Ich denke absolut nicht, dass ich in einer rassistischen deutschen Gesellschaft aufgewachsen bin. Aber ich gebe zu, dass ich als weißer Nicht-Migrant, oh Gott, hoffentlich setzt sich diese Bezeichnung niemals durch, natürlich leicht reden habe. Aber in meinen Augen ist die Basis von Rassismus immer, dass Menschen in unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Dass Menschen plötzlich mehr oder weniger wert als andere sind. Und das geschieht gerade. In Amerika stirbt mit George Floyd ein Schwarzer während seiner Verhaftung. Und in Großbritannien ein junger Weißer während seiner irrtümlichen Verhaftung. Und die Resonanz in den Medien und in der Gesellschaft liegen nicht nur Welten auseinander, sondern Universen. Das darf nicht sein. Hier müssen sich alle Politiker, Journalisten, Otto und Ottilie Normalverbrenner an die eigene Nase fassen. Mitgefühl muss blind sein. Blind für Hautfarbe, Religion und Nationalität. Und wir alle müssen auch immer wieder unsere Vorurteile hinterfragen. Woher kommen sie und wie real sind sie überhaupt? Basieren sie auf echten persönlichen Erfahrungen oder haben wir uns einfach nur manipulieren lassen? Der Mörder des jungen Weißen in Großbritannien namens Henry Nowak war ein Sikh. Seine Waffe ist ein Zeichen seiner Religion. Aber ein weiterer wichtiger Bestandteil seiner Religion ist auch die Nächstenliebe. Hätte er mal lieber die mitgenommen und nicht sein Messer. Nun, wo soll es hingehen mit unserem Land? Gefühlt ist jeder depressiv, hat wenig Hoffnung oder denkt übers Auswandern nach. Aber auf was sollen wir uns auch freuen? Was könnte einen positiver stimmen? Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn die Brandmauer verschwinden würde. Ich habe das Gefühl, dass diese Brandmauer die Demokratie in einem Würgegriff hält. Und ich kann mich an nichts erinnern, was ich jemals als undemokratischer empfunden habe. Diese Brandmauer hat das ganze Land in eine Art Anspannung versetzt, die sich täglich irgendwo entlädt. Entweder in Entgleisungen von Medien, die anscheinend jegliche Würde und jeglichen Anstand verloren haben, in Reden im Bundestag, die gefühlt nur noch aus der Herabsetzung der größten Oppositionspartei bestehen, oder einer schon fast grotesk einseitigen Berichterstattung der öffentlich verächtlichen Gebührenschänder. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, seit 2020 fortwährend in einer Pandemie zu leben. Nur, dass man die Impfgegner durch AfD-Wähler ersetzt hat und sie mit der gleichen Brutalität und Härte verfolgt wie damals jeden, der sich gegen die Spritze entschieden hat. Und ich sehe aktuell niemanden, der diese tiefe Spaltung überwinden könnte, der in der Position und willens wäre, Brücken zu bauen. Aber liebe Hörer, wir können uns nicht um alles kümmern. Wir zahlen ja schließlich schon Rekordsteuern. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel unter der Medienfuzzi auf YouTube.